The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 19. November.
Unsere Idee ist, dass Olaf Scholz selber vorschlägt, jetzt, dass Boris Pistorius der neue Kanzlerkandidat werden sollte, weil er seit Wochen, Monaten, glaube ich sogar, der beliebteste Politiker in Deutschland ist.
Sie hörten hier im Bericht aus Berlin Vox Sozialdemokratie in Gestalt von Markus Schreiber. Er ist SPD-Abgeordneter in der Hamburger Bürgerschaft, also der Stadt, in der Olaf Scholz erster Bürgermeister war und auf die er immer wieder rekurriert, wenn er über erfolgreiches Regieren spricht. Doch auch im deutschen Norden ergeht es Scholz mit den Umfragen wie der Königin mit dem Spiegel im Märchen von Schneewittchen. Herr Scholz, ihr seid zwar der amtierende Kanzler hier, aber nicht nur hinter den sieben Bergen ist Boris Pistorius viel beliebter als ihr. Seit Monaten ist Bundesverteidigungsminister Pistorius in den Erhebungen quer durch alle Institute der beliebteste Politiker des Landes. Obwohl er ein Ministerium anführt, das weder mit sozialen Wohltaten noch mit Subventionsversprechen oder zumindest mit wärmenden Worten aufwarten kann. Im Gegenteil.
Für die Bundeswehr, genauso wie für unsere Gesellschaft, bedeutet das, wir müssen kriegstüchtig werden. Ich weiß, das klingt hart. Ich weiß, das klingt ungewohnt und viele erschreckt es. Aber ich sage das nicht unüberlegt, sondern ich sage das sehr überlegt und nicht mit Leichtfertigkeit. Die Zeitenwende war und ist ein Wendepunkt für unsere gesamte Gesellschaft.
Das ist die Methode Pistorius. Sagen, was ist. Nicht im Gestus des Paternalismus, sondern in schnörkelloser Klarheit. Boris Pistorius ist bereit, den Bürgern etwas zuzumuten. Die Konsequenz seiner Worte ist ein Staat, der seine Bürger nicht nur mit Doppelwumsen vor den Risiken dieser Zeit schützt, sondern der von ihnen auch einen Beitrag zum Schutz des Staates fordert, etwa durch die Einführung eines Wehrdienstes. Zumutungen passen allerdings nicht in die Wahlkampfstrategie der SPD. Sozialdemokratische Staatsfürsorge gegen christdemokratischen Märzkapitalismus. Mindestlohn erhöhen, Rentenniveau sichern, Industriearbeitsplätze retten. Das ist der Stoff für den SPD-Wahlkampf. Aber ist es auch der Stoff, aus dem ein Kanzlerkandidat Pistorius gemacht werden könnte? Womit wir bei einem weiteren Punkt wären, der die Beliebtheit von Pistorius als Verteidigungsminister erklärt, aber nicht zwangsläufig auch ein Vorteil als Kanzlerkandidat wäre. Kompetenz in der Sache. Oder wie Olaf Scholz sagte, als er Anfang 2023 die Nachfolge von Christine Lambrecht bekannt gab.
Ich habe Boris Pistorius gebeten, Bundesminister der Verteidigung zu werden. Er ist nicht nur ein Freund und ein guter Politiker, sondern auch jemand, der über sehr, sehr viele Erfahrungen in der Sicherheitspolitik verfügt, der sehr offen und eng auch in seiner bisherigen Funktion mit der Bundeswehr zusammengearbeitet hat und der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe angesichts der jetzigen Zeitenwende braucht.
Bevor Pistorius in den Bendlerblock zog, war er 10 Jahre lang erfolgreich Innenminister in Niedersachsen. Er ist einer aus der Law and Order-Fraktion, der als Innenminister in seiner Partei als Hardliner galt. Diese Gradlinigkeit in Sicherheitsfragen, die hat Pistorius mit ins Verteidigungsministerium genommen. Ein Mann, der sein politisches Fachgebiet beherrscht. Kompetenz in der Sache schafft eben Authentizität im Auftreten. Wie authentisch aber würde Boris Pistorius auf die Wähler wirken, wenn er nicht über Munitionsbeschaffung oder das NATO-Ziel spricht, sondern über Industriestrompreise und 15 Euro Mindestlohn? Beliebtheit allein macht noch keinen Kanzlerkandidaten. Selbst dann nicht, wenn im Fall von Pistorius die Werte so hoch sind, obwohl er als Verteidigungsminister ein Amt innehat, das traditionell nicht unbedingt Schubkraft für Beliebtheitsrankings gibt, wie politische Beobachter ja immer wieder betonen. Allerdings, es gab schon einmal einen Verteidigungsminister mit spitzen Zustimmungswerten. Auch ihn zogen die Deutschen laut Umfragen als Kanzlerkandidaten der amtierenden Regierungschefin vor. Und auch er sprach Klartext. Als erstes Regierungsmitglied nannte er die Lage in Afghanistan, wo Bundeswehrsoldaten im Einsatz waren, beim Namen Krieg. Die Rede ist von Karl Theodor zu Guttenberg. Er ist am Ende an einer plagiierten Doktorarbeit und an sich selbst gescheitert. Bis dahin aber war er damals das, was Pistorius heute ist. Eine Projektionsfläche für die Sehnsucht nach einem anderen Politikstil. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat mit meiner Kollegin Chelsea Speaker in New York ein Gespräch geführt über die deutsch-amerikanischen Beziehungen.
In the end, trade finds its ways like water.
Anne Schwedt in New York schaut auf die neuen Entwicklungen bei Tesla. Außerdem erinnern wir daran, wie vor 210 Jahren eine technische Innovation die Zeitungswelt revolutionierte und wir schauen auf eine unechte Sängerin, die echte Musik macht.
As a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
Das waren warme Worte von John F. Kennedy im Jahr 1963, die zur deutsch-amerikanischen Freundschaft nach dem Krieg einen großen Beitrag leisteten. Erstmal natürlich für das antikommunistische West-Berlin. Nach der Wende umfasste diese Freundschaft das wiedervereinte Gesamtdeutschland. Im Jahr 2024 ist die Situation weniger klar. Mit einer Trump-Regierung, die America First will, könnten auch die deutsch-amerikanischen Beziehungen auf die Probe gestellt werden. Allein durch drohende Strafzölle für deutsche Güter. Meine Kollegin Chelsea Speaker war an dem Ort, an dem die deutsch-amerikanische Freundschaft hochgehalten wird. Beim American Council on Germany in New York City. Einmal im Jahr verleiht diese NGO den John J. McCloy-Preis an einen Leader, der sich für die Stärkung der transatlantischen Beziehungen einsetzt. Dieses Jahr wurde Lufthansa-CEO Carsten Spohr geehrt. Das American Council on Germany hat Pioneer-Podcast-Host Chelsea Speaker eingeladen, Carsten Spohr auf der Bühne zu interviewen. Auf Englisch, man ist ja in Amerika.
Carsten Spohr, congratulations on this well-deserved honor.
So freudvoll diese Auszeichnung für Spohr ist, so unerfreulich ist für ihn die momentane Geschäftslage der Lufthansa. Gestörte Lieferketten bei Flugzeugherstellern wie Boeing, hohe Gebühren am Standort Deutschland und die Sperrung des russischen Luftraums machen dem Konzern zu schaffen. Die Aktie ist in diesem Jahr schon um rund 20% gesunken. Chelsea hat mit Carsten Spohr vor rund 300 Teilnehmern gesprochen. Viele von ihnen aus Politik, Diplomatie und Wirtschaft. Hören Sie jetzt Auszüge aus dem Gespräch. Chelsea hat Carsten Spohr gefragt, wie sich die Krise bei Boeing auf die Lufthansa auswirkt, die unter anderem auf Flieger wie den Dreamliner wartet und wartet und wartet.
What kind of impact has that had on Lufthansa that you're waiting on the 777X and the Dreamliner?
Well, we have ordered more Boeing airplanes in the last 5 years than the 20 years before. So yes, we are trying to balance our fleet.
Nun, wir haben in den letzten 5 Jahren mehr Boeing-Flugzeuge bestellt als in den 20 Jahren zuvor. Wir versuchen also, unsere Flotte zwischen den beiden großen verbleibenden Anbietern auszubalancieren, also Airbus und Boeing.
Both have huge issues on the supply chain.
Beide haben enorme Probleme in der Lieferkette und das wird wahrscheinlich bis zum Ende des Jahrzehnts dauern, bevor wir das wieder auf das Vor-Covid-Produktionsniveau bekommen.
Which will probably create a fairly healthy supply-demand ratio for aviation.
Die Preise sind stabil. Aber in der Tat drücken wir die Daumen, dass in den Zentralen in Seattle und in Toulouse die Zahl der fabrizierten Flugzeuge wieder steigt. Wir brauchen sie. Sie brauchen sie. Die Nachfrage ist so stark wie nie zuvor in der Luftfahrt. Manchmal sind wir auf bestimmten Flügen wochenlang ausgebucht. Das ist zwar ein schönes Problem, aber wir hätten trotzdem gerne mehr Flugzeuge in der Flotte, um die enorme Nachfrage zu befriedigen.
Dann wollte Chelsea wissen, ob er glaubt, dass Donald Trump auch in Sachen Luftfahrtindustrie protektionistisch agieren wird, um zum Beispiel Boeing zu schützen.
Do you anticipate with the new administration coming in the United States that Donald Trump will initiate a sort of protectionism for the aviation industry also in order to help out Boeing?
Well, if I look at the share prices going up after the election day, I think in general, apparently in this country,
Nun, wenn ich mir die nach dem Wahltag gestiegenen Aktienkurse ansehe, denke ich, dass das Wahlergebnis in den USA als wirtschaftsfreundlich angesehen wird. Und die Luftfahrt ist letztendlich nur eine Ableitung davon, wie es der Wirtschaft geht, im Grunde mit einem oder zwei Faktoren. Wenn also die Wirtschaft um 2% wächst, dann ist das Wachstum der Luftfahrt 4%. Und ich denke, dass der Luftverkehr nicht zu den protektionistischen Elementen gehört. Ich glaube eher, dass der Luftverkehr als Multiplikator gesehen wird. Denn wie ich schon sagte, sind die Volkswirtschaften dem nicht allzu negativ gegenüber eingestellt. Und meiner Meinung nach werden wir sehen, ob die Lieferketten andere Wege finden. Wir werden sehen, wie sich die Beziehungen zwischen China und den USA auf unsere Branche auswirken. Wir werden uns schnell an neue Lieferketten anpassen, denke ich. Und insgesamt ist ein gesundes Geschäft, eine gesunde Wirtschaft, gut für unsere Branche.
And overall again, a healthy business, a healthy economy is good for our industry, and that's what I think will be coming here, especially with the engine of the United States to the global economy in a more stronger way.
Chelsea ging auch auf die Gefahr durch die geplanten Strafzölle von Donald Trump ein. So hat Airbus ja bereits seine Kunden vor steigenden Preisen gewarnt.
You're not also not worried about tariffs that might be coming from the new administration in Washington, because of course Airbus could be affected by that and has already said that it would pass on this additional burden to its customers.
No, I think tariffs have never, as we all know, enabled global trade. We know that. And I think the US, if you look at the.
Ich denke, Zölle haben nie den Welthandel beflügelt. Und ich denke, wenn man sich die Geschichte der USA anschaut, waren sie immer mehr oder weniger offen für das Internationale. Ich denke, wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
It's not for me as a foreigner to judge. But in the end, trade.
Es steht mir als Ausländer nicht zu, darüber zu urteilen, aber letzten Endes findet der Handel seinen Weg. Das ist wie mit dem Wasser. Die deutsche Autoindustrie zum Beispiel ist mein größter Kunde. Wenn die ein Problem hat, habe ich ein Problem. Wir beobachten also sehr genau, was mit den neuen Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks passieren wird. Auch die Europäische Kommission bekommt eine neue Verwaltung. Es wird also eine interessante Zeit vor uns liegen. Ich sehe es mit Optimismus.
Aber, so Chelsea, wie hat sich Lufthansa auf die politischen Veränderungen vorbereitet, die aus der US-Wahl resultieren, bei der es ja 50-50 ausgehen konnte, sowohl Trump als auch Harris waren möglich?
How has Lufthansa been preparing for these changes that are happening? Because with the coalition in Germany, it's kind of been a long time coming. Yeah. With the election in the United States, it was pretty much 50-50. It could have gone one way or the other. So how has Lufthansa been preparing?
Well, maybe
Wir von der Lufthansa fliegen 26 Ziele in den USA an. Ich glaube, es gibt in Deutschland die falsche Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten nur aus New York, San Francisco und Santa Monica bestehen. Dabei gibt es ein bisschen mehr in diesem Land. Ich glaube, wir von Lufthansa haben verstanden, dass dieses Land mehr ist als eben nur diese beiden Küstenregionen. Und wir wussten, dass es ein enges Rennen werden würde. Und ich denke, wir haben uns auch mental auf beide Ergebnisse vorbereitet. Und wir werden, wie gesagt, unser Bestes tun, um sowohl von unserer Kooperation mit United Airlines zu profitieren, als auch von diesem Markt und dieser Wirtschaft, die so stark ist, wie sie ist. Unsere deutsche Wirtschaft ist schwach. Ich denke also, dass wir Ihnen und Ihrem Wachstum mit einigem Respekt begegnen.
But our economy in Germany is also flat because of political decisions that have been made.
Which probably will change very soon.
Do you think it'll change?
A rumor has it, yes. And I will not stop those rumors here tonight. Thanks for being here. Thank you.
Thank you.
Carsten Spohr glaubt oder hofft also auf einen Politikwechsel auch in Deutschland. Nicht nur für die strauchelnde Lufthansa wäre eine bodenständige Wirtschaftspolitik eine gute Sache.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die Aktie des US-Autoherstellers Tesla durch die Decke gegangen. Und unsere Frau an der Wall Street, Börsenexpertin Anne Schwedt, hat die Details. Also ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, Tesla konnte mit einem Plus von 5,6% schließen, nachdem es Berichte gab, dass der neue Präsident Trump wohl plant, die Regeln für selbstfahrende Autos zu lockern. Und zwar will er offenbar, dass diesbezüglich ein bundesweiter Regulierungsrahmen zur Priorität für das US-Verkehrsministerium gemacht wird. Teslas CEO Elon Musk hatte Trump im Wahlkampf ja unterstützt und wurde dann auch von Trump zum Co-Leiter einer neuen Abteilung für Regierungseffizienz ernannt. Ein lockerer Regulierungsrahmen für autonomes Fahren wäre ja ein großer Vorteil für Tesla, weil Tesla arbeitet ja seit Jahren an vollständig selbstfahrenden Autos und plant auch sogenannte Robotaxis, also selbstfahrende Taxis. Im Oktober hatte Musk dazu ja auch schon einen Prototypen des Cybercab vorgestellt. Und mit weniger strengen Regulierungen könnte Tesla damit dann schneller auf den Markt kommen.
Anne, wie ist die Börse denn insgesamt in dieser Woche gestartet?
Uneinheitlich, Dagmar. Der Dow Jones verlor leicht um 0,1%. An der Nasdaq gab es einen Plus von 0,6%. Und beim S&P 500 ging es um 0,4% nach oben. Insgesamt also eine leichte Erholung nach der verlustreichen letzten Woche. Die Anleger warten ganz gespannt auf den Quartalsbericht von Nvidia, der am Mittwoch nachbörslich rauskommt. Es werden zwar grundsätzlich gute Zahlen erwartet, aber in der Vergangenheit wurden die Erwartungen immer weiter nach oben geschraubt, dass es jetzt auch sein kann, dass die Anleger enttäuscht werden und die Nvidia-Aktie dann stark fällt. Und jetzt, wo Nvidia ja auch in den großen Indizes so prominent vertreten ist, kann das also Folgen für den kompletten Markt haben. Gestern schloss Nvidia mit einem Minus von 1,3%. Weiterhin für Nervosität sorgt auch die weitere Strategie der Notenbank, nachdem zuletzt die Inflationsdaten ja wieder gestiegen waren.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass KI den Künstlern ihre Stimme klaut. Und das wollen Prominente aus der Pop-Szene stoppen. In einer Petition forderten 200 Künstler ein Ende des räuberischen Einsatzes von KI-Tools in der Musikindustrie. Der menschliche Kern der Musik darf nicht durch Technologie ersetzt werden, lautete ihre zentrale Botschaft. Doch die Debatte um KI in der Kunst geht weiter. Besonders auf dem afrikanischen Kontinent sorgt eine KI-Schöpfung für Diskussionen. Maya Blue, eine virtuelle Sängerin, geschaffen vom nigerianischen Musiker und Produzenten Eclipse Nekasi. Sie ist in seinem kürzlich veröffentlichten Remix von Jeromey zu hören, einem Klassiker des nigerianischen Künstlers Sir Victor Wifo. Es ist nicht zu überhören, die Stimme ist eine künstliche. Doch für den Produzenten stammt sie von einer Künstlerin, eben von einer virtuellen. Maya Blue wird als amerikanisches Gen-Z-Mädchen mit blauem Haar dargestellt. Ihre Selbstbeschreibung auf Instagram lautet: Ich mag kein Mensch sein, aber ich singe aus meiner Seele. Eine KI mit Seele? Vincent van Gogh, ein Künstler aus Fleisch und Blut, hat einmal gesagt: Mancher Mensch hat ein großes Feuer in seiner Seele und niemand kommt, um sich daran zu wärmen. Bei der KI ist es wohl eher so. Sie ist gekommen, um sich an dem künstlerischen Glühen der Menschen aufzuwärmen und dann ein Feuer zu entfachen. Nur, dass dieses Feuer mögen seine Flammen noch so hoch schlagen, die Seele kalt lässt.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass vor 210 Jahren endlich Schwung ins Zeitungsgeschäft kam. Ein Buchdrucker aus Deutschland hatte nämlich eine irre Maschine erfunden, die Schnellpresse, die dem umständlichen Verfahren, Blatt für Blatt mit der Hand zu pressen, ein Ende setzte. Johann Friedrich Gottlob König aus Eisleben konstruierte eine Presse, die den Druck rasend schnell ausführte, dank einer angeschlossenen Dampfmaschine. Statt bisher 250 Blatt die Stunde bei der Handpresse kamen plötzlich 1000 Blätter raus, sogar bedruckt von beiden Seiten. Das war mal eine Zeitenwende. König ging damit nach England, wo er von der britischen Times den Auftrag erhielt, solche Schnellpressen zu fertigen. Heimlich, damit es weder die Konkurrenz noch die eigenen Zeitungsmitarbeiter mitbekamen. Im November vor 210 Jahren baute er das Wunderwerk mit einem Kompagnon in den Verlagshallen der Times auf. Schließlich ging es in den Betrieb und die britische Times wurde von einem Nischenblatt zur Lektüre für die Massen. Und Johann Friedrich Gottlob König? Der machte leider nicht das große Geld, wie er sich das erhofft hatte. Er war zwar ein genialer Erfinder, aber die englischen Finanziers waren die genialeren Geschäftsmänner. König ging nach Bayern und wurde Mitgründer einer Druckereimaschinenfabrik, die es bis heute gibt und die von sich behauptet, die älteste ihrer Art in der Welt zu sein. Königs Innovation revolutionierte die Zeitungsbranche und bescherte dem Printjournalismus eine Blütezeit, der wiederum so manche Stilblüte trieb. Legendär das schöne Mädchen von Seite 1 der Bild-Zeitung, das in den 80er Jahren dann die Hüllen fallen ließ, um 2012 auf die dritte Seite verbannt zu werden und dann ganz zu verschwinden. Es ist vielleicht ein kleiner Schritt aus Sicht der Frauen, aber ein großer Schritt für Bild und alle Männer in Deutschland. Das schrieb das Boulevardblatt 2012. Die gute Nachricht für Bild und alle Männer in Deutschland, auch wenn das Seite-1-Mädchen nicht mehr zu sehen ist, hören kann man es bis heute.
Das schöne Mädchen von Seite 1, das möchte ich haben und weite kann.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Ich will nicht dies, ich will nicht das. Will keine Uhr, kein Open Glas. Und schick mir nicht Gardinen und keine Nähmaschinen und keine Filzpantinen. Was soll mir alles das? Oh yeah, das schöne Mädchen. So sweet, sie ist so kiss. Drum schick sie mir heut per Express. Die von der ersten Seite, die schickt mir bitte.